und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hütter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um den Status quo im Thema Spatial Computing und Metaverse. Ein Thema, das ja seit die KI oder insbesondere seit ChatGPT auf dem Markt ist, deutlich in den Hintergrund geraten ist und trotzdem eigentlich faktisch noch da ist, immer noch sehr relevant ist und auch die Zukunft beschreibt im Apple mit der Apple Vision Pro, die den Begriff Spatial Computing in den Vordergrund gerückt haben. Und da habe ich mir heute einen Experten geholt. Er ist freier Tech-Journalist, schreibt hauptsächlich über Themen der digitalen Wirtschaft und über die Startup-Ökonomie, ist von der Keynote von Mark Zuckerberg im 2022 vom Metaverse angefixt worden, ist selbst Podcaster bei Gründerzeit und er betreibt den größten Podcast zum Thema Metaverse, XR und Spatial Computing, lebt in Köln, ist Vater einer Tochter und ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs und man trifft ihn auch immer wieder in unterschiedlichen Locations oder in Coworkings in Köln. Hat früher mal einen Android-Blog gestartet in Deutschland, hat das dann nicht weiterverfolgt, was er ein bisschen bereut, so wie ich das aus seiner Vita lese. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Riddle.
Hallo, danke schon für die Einladung.
Ich freue mich, hast du die Zeit gefunden, weil selbst du bist Podcaster, Spatial Computing heißt der Podcast, früher Metaverse Podcast, da hast du eine Umbenennung gemacht im letzten Jahr mit der Ankündigung der Apple Vision Pro. Eigentlich für mich eine sehr vertraute Stimme, weil ich dich regelmäßig auch höre, insbesondere wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder während dem Lauftraining. Und daher freue ich mich umso mehr und bin auch leicht nervös, dass ich dich da im Podcast haben darf.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch mal ein bisschen nervös, wenn ich ein Gast in einem Podcast bin und ja, freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Bevor wir zum Thema Status Quo, Spatial Computing und Metaverse kommen, stelle ich meinen Gästen immer zwei Fragen. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Fragen schon. Und zwar die erste Frage ist, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Ja, ein Tool, auf das ich überhaupt nicht verzichten kann, ist die Rechtschreibekorrektur als Plugin im Browser. Und zwar sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, denn ich schreibe ziemlich viel ins Internet rein, in sämtlichen sozialen Netzwerken, Threads und Blue Sky und Mastodon und LinkedIn und Facebook und wie sie nicht alle heißen. Und hätte ich da nicht meine Autokorrektur eingeschaltet, dann wäre die voller Fehler, weil ich schreibe meistens ziemlich schnell. Also ich schreibe immer sehr schnell, ich tippe sehr viel und da brauche ich eine Korrektur, die mir da ein bisschen in die Arme greift. Ohne das geht gar nichts. Und dann natürlich mein Smartphone, das ich immer und überall dabei habe, weil ich quasi alles fotografiere, was mir in den Weg kommt. Ja, ich habe quasi ein optisches Tagebuch, wenn man so möchte, ein visuelles Tagebuch. Und ja, ich fotografiere alles. Also wenn man mit mir unterwegs ist, dann muss man das über sich ergehen lassen, dass ständig mein Telefon auf irgendwas gerichtet ist. Oder die Brille plötzlich läuft. Also ich habe ja hier diese Meta Ray-Ban, die Smart Glasses von Meta. Da kann ich auch mal ein Foto machen, so, ja, hätte ich sie einschalten sollen vielleicht auch, aber mit der mache ich auch immer Fotos, also ja, die zwei Sachen sind super wichtig und dann gibt es natürlich ganz viele kleine Tools, aber ja, das soll es erstmal gewesen sein.
Sehr schön. Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
Ja, ich glaube, das verknüpfe ich jetzt so ein bisschen mit so einem Wunsch, den ich noch habe, etwas auf der Bucketlist, was ich noch zu Ende bringen möchte, nämlich mal ein Buch zu veröffentlichen. Ich weiß noch nicht, ob es ein Sachbuch sein soll. Also es könnte natürlich was zum Thema Metaverse oder Immersive Media oder so sein. Dann wäre es ein Sachbuch oder ob es tatsächlich Fiction ist. Da liebäugle ich auch so ein bisschen mit. Und dann wäre das natürlich auf dem Cover eines Büchermagazins, das sagt, ihr müsst dieses Buch lesen, weil ich tatsächlich mit diesem Buch was geschafft habe. Also ich veröffentliche ein Buch und die Leute sagen, es müsst ihr lesen. Das ist so ein bisschen ein Traum, den ich habe. Und das würde ich mir wünschen, dass das mal eines Tages passiert.
Sehr schön, das ist auch ein schönes Ziel oder einen schönen Plan. Ich weiß auch, dass 3-4 Zuhörerinnen und Zuhörer in Verlagen in Deutschland arbeiten. Also da, falls ihr ein Buch in eurem Sortiment haben möchtet über das Metaverse Spatial Computing oder auch ein Fiction-Buch, dann gerne direkt bei Thomas Riddle melden. Das LinkedIn-Profil ist in den Shownotes oder auch im Blog auf thomashutter.com verlinkt.
Ja, sehr cool. Jetzt werde ich nervös. Jetzt kriege ich dann wahrscheinlich gleich Anfragen.
Genau, Status Quo, Spatial Computing, Metaverse ist das Thema. Und von daher, für mich ist so, dass insbesondere VR war ja am Anfang, also Virtual Reality, auch mit den Brillen. Ich weiß noch, 2018, ich habe mir, glaube ich, im Mai oder Juni die Oculus Go gekauft. Das war so die erste Brille, die man nicht am PC anschließen musste. War noch von Oculus, das neu von Meta übernommen wurde, oder von Facebook übernommen wurde. Hatte einen Controller, die Auflösung. Ja, eher schlecht als recht. Cases gab's noch nicht wirklich. Später kam dann die Quest 2 und seit letztem Jahr oder Ende letztes Jahr die Quest 3, die ich persönlich regelmäßig nutze und auch da einige Cases habe, insbesondere im Business-Umfeld. Eben, dass ich die Brille, wir haben es im Vorgespräch schon mal besprochen, dass ich die Brille oft mitnehme, wenn ich unterwegs bin, damit ich dann weiterhin auf 2, 3 Bildschirmen arbeiten kann, auch wenn ich im Restaurant sitze und trotzdem noch meine Umgebung sehe. Mhm. Und da zielt so die erste Frage ab, und zwar Spatial Computing, ist das eher eine Spielerei für Technikbegeisterte, also ist das eine Spielerei für Technikbegeisterte, oder gibt es da bereits ernstzunehmende Business Cases?
Ja, also du hast jetzt gerade mit VR angefangen und die Frage mit Spatial Computing beendet. Das könnte man ein bisschen aufdröseln, was das eigentlich alles separat ist. Also ich würde sagen, Virtual Reality ist tatsächlich etwas anderes wie Spatial Computing. Virtual Reality bezeichnet das Headset. Also ist oft ein Headset, das damit bezeichnet wird, und da assoziieren wir immer sofort, wie Virtual Reality technisch umgesetzt wird, nämlich man zieht sich ein Headset auf und auf diesem Headset werden dann Dinge angezeigt und man ist in einer anderen Welt, in dieser Virtual World und dann vielleicht auch im Metaverse, das ist dann eine damit verbundene Zukunftserzählung. Und dieses Spatial Computing geht dann nochmal ein bisschen anders ran. Das muss nicht unbedingt mit einem Headset sein, und geht das Ganze sozusagen, die Blickrichtung, von der das kommt, ist eine andere. Also wenn man sich bisher vorgestellt hat, dass die Menschen eigentlich lernen, wie so das Interface eines Computers funktioniert, geht es beim Spatial Computing eher darum, dass der Mensch seine natürlichen Ausgabemethoden benutzen kann, also seine Hände, seine Stimme, seine Augen, sein Körper, allein dadurch, dass er sich irgendwie im Raum bewegt. Und alle möglichen Computer und Sensoren nehmen auf, was ich mache, und verarbeiten das und geben mir dann Feedback. Und das ist so ganz grob das, was man unter Spatial Computing bezeichnen könnte. Und der eine oder andere wird jetzt aufmerken und sagen, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das haben wir doch eigentlich schon die ganze Zeit, genau. Also die ganzen Audio Assistants, die wir haben, also Alexa oder Google Assistant zum Beispiel, das kann man durchaus schon als Spatial Computing verstehen, weil unsere natürliche Ausgabe, die Stimme, wird dort schon genommen und ein Computer verarbeitet das Signal und reagiert dort einigermaßen clever, hoffentlich. Bei Siri bisher noch nicht so, da arbeitet Apple ja gerade auch dran, aber genau, das war praktisch ist die erste Form gewesen. Und was Apple jetzt mit der Apple Vision Pro gemacht hat, ist so ein bisschen den neuen Ansatz zu fahren und nicht sozusagen einfach nur ein Virtual Reality Headset zu kopieren und zu sagen, okay, wir haben hier diese komplizierten Eingabemethoden, die wir bisher hatten mit diesen Controllern, und das fühlt sich alles so ein bisschen old-fashioned Virtual Reality mäßig an, sondern wir setzen uns hin und überlegen uns, müsste das Interface eigentlich optimalerweise aussehen, damit das für Nutzende tatsächlich auch gut benutzt werden kann. Und wenn man sich so die Geschichte bei Apple anschaut, dann ist es ja genau das, was sie eigentlich mit jedem neuen Gerät machen. Also sich zu überlegen, wie kann man die Nutzererfahrung neu gestalten. Das war bei Mac die Maus, die sie zwar von Menlo Park ein bisschen geklaut haben, aber dann tatsächlich in ein kommerzielles Produkt gegossen haben. Das war beim iPod, war das sozusagen dieses Click-Wheel, ja, und 1000 Songs in your pocket sozusagen. Das war später beim iPhone, dieser revolutionäre Multi-Touch-Screen, genauso wie beim iPad, und dann der Stift noch dabei. Und das ist jetzt praktisch wieder eine neue Stufe beim Spatial Computing. Also wir haben Personal Computing, Mobile Computing und Spatial Computing. Und beim Spatial Computing wieder eine neue Eingabemethode, wobei das eigentlich eine Mischung ist. Also man hat eine Mischung aus Augentracking und Handtracking, und man kann auch die Stimme verwenden, um dann im Raum sich Sachen anzeigen zu lassen. Und das ist überraschenderweise erstmal ziemlich 2D eigentlich. Denn was man auf der Apple Vision Pro ja vor allem sehen kann, sind die 2D-Apps, die ich schon vom iPad her kenne. Und die kann ich dann dort anzeigen lassen. Aber die Eingabemethode ist neu, das Interface. Ja, also man braucht eben keine Controller mehr, sondern man kann das einfach mit hingucken und mit den Fingern klicken, aktivieren. Und das ist so ein bisschen das, was Spatial Computing jetzt bringt. Okay, das ist neu durch die Apple Vision Pro. Meta hat das natürlich mit seinen Brillen auch im Laufe der Zeit schon immer auch so ein bisschen gehabt. Also Handtracking ist ja auch nichts Neues für alle, die eine Meta Quest haben. Aber so wie es Apple umgesetzt hat, war es nochmal auf einem anderen Level. Und jetzt ist so die Frage, okay, kann Apples Approach für diese Technologie tatsächlich nochmal mehr User heranführen? Weil es war jetzt auch nicht so, dass selbst nach dem großen Metaverse-Hype und selbst nachdem wir alle durch die Corona-Pandemie zu Hause saßen, nicht alle plötzlich eine VR-Brille auf der Nase hatten. Ja, also es gibt insgesamt ungefähr, spekuliert man so an die 25 Millionen Headsets, die von Meta auf den Markt geworfen wurden in den letzten 4-5 Jahren. Das sind natürlich im Vergleich zu Handys immer noch verdammt viel weniger. Zu Spielekonsolen ist das gar nicht mal so schlecht. Ja, also so eine Xbox, die gibt's nur ein paar Millionen Mal da draußen im Markt. Von dem her ist das schon mal nicht schlecht, aber ist noch nicht Mainstream geworden. Und jetzt ist die Hoffnung, dass durch Apples Ansatz, Spatial Computing zu machen und die Technologie über Spatial Computing erfahrbarer und zugänglicher zu machen, dass dann der große Durchbruch kommt. Der ist noch nicht erfolgt. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, wenn man sich ein bisschen die Geschichte des Apple iPhones anschaut. Denn auch da war es so, dass die ersten zwei iPhones sozusagen Entwicklungsgeräte waren, wo man ein bisschen herausgefunden hat, okay, die Leute wollen tatsächlich direkten Zugriff auf die Kamera haben. Die Leute wollen einen eigenen Store haben. Die wollen mehr APIs haben und so weiter. Und erst dann kam ja mit dem dritten Gerät eigentlich, ging der Hockeystick los. Und das ist jetzt so ein bisschen das Spannende. Nach Apples Release der Apple Vision Pro schafft es Apple wiederum, eine Plattform zu bauen, wo sie auch nach ein paar Iterationen, wir wissen noch nicht wie viele und wie lange es dauern wird, aber dass die es schaffen, dass da auch für diese Technologie endlich ein Hockeystick anfängt. Und da befinden wir uns gerade.
Das ist ja auch etwas, was viele Expertinnen und Experten gesagt haben. Mit der Apple Vision Pro wird Apple versuchen, einen neuen Standard zu setzen, weil das ist ja auch ein Thema, ist ja bei der KI ein Thema, ist aber auch bei Spatial Computing oder auch bei Metaverse, was ja wieder was anderes ist als Spatial Computing, ein Thema. Was wird zukünftig den Standard ausmachen, beziehungsweise was wird Standard sein? Gibt es überhaupt einen Standard? Also wie früher bei der DVD, wo dann die DVD zum Standard wurde, obwohl es andere Datenträger auf dem Markt gab. Und da ist jetzt auch Meta wie auch Apple wirklich, ich sage jetzt mal, in der Startposition, beziehungsweise sind schon gestartet, um eben aus ihren Plattformen möglichst einen Standard zu machen.
Ja. Wobei, da muss man sagen, also wir sollten sogar eigentlich hoffen, dass es, dass keine der Plattformen ein Standard wird. Dann haben wir nämlich wieder so das Gleiche, wie wir es gerade auch im Mobile-Markt haben, nämlich eigentlich nur zwei Standards, Android und iOS. Und sonst gibt's nichts. Und die können komplett den Markt regulieren und teilen unter sich auf. Und die EU tritt da jetzt zwar an, das abzuschaffen und ein bisschen aufzulockern, ja, und mehr für die Rechte der NutzerInnen sich einzusetzen. Aber das ist eigentlich keine gute Situation, in der wir uns gerade befinden. Weil, wie wir gerade auch so merken, wenn wir wenige Teilgeber eines solchen Marktes haben, dann ist innovativ nicht mehr so viel los. Also die letzten iPhones waren jetzt nicht so, dass wir dachten, wow, ich brauche dringend ein neues iPhone. Sondern da war es eher so, ach, ihr habt jetzt auch den Knopf, den wir bei Android haben. Super. So. Okay, die Kameras, die sind immer fantastisch, da gibt's gar keine Diskussion. Aber muss man schon sagen, ne, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Und das passiert, wenn sich Plattformen etabliert haben. Und dann brauchen sie nicht mehr innovieren, dann können sie nur noch den Markt ausquetschen. Okay, das wollen wir also nicht, dass das passiert. Da sind wir im Prinzip auch noch nicht. Also die Märkte selber im VR, im XR-Bereich, die sind noch so klein, dass das noch lange nicht passiert. Also da ist auch noch viel Bewegung drin, da passiert auch noch einiges. Und sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber Standards ist tatsächlich ein gutes Thema, weil wenn wir über das Metaverse sprechen, geht es im Grunde um etwas, was außerhalb dieser Plattform stattfindet und sich entwickeln muss. Das Internet ist nicht auf apple.com entstanden. ja, oder auf android.de, sondern das ist natürlich schon zum einen davor da gewesen und zum anderen ist es entstanden dadurch, dass es offen war und es jeder benutzen konnte. Das heißt, jeder konnte sich einfach einen Computer in sein Zimmer stellen, hat sich eine IP-Adresse besorgt, hat seinen Computer angeschlossen, hat eine .html, eine index.html verfügbar im Root-Verzeichnis seines Computers gemacht und plötzlich hatte der eine Webseite im Internet. Und das sollte eigentlich auch passieren, wenn wir über das Metaverse sprechen. Also das Metaverse als ein Netzwerk aus, ja, VR oder XR Experiences, die so miteinander verbunden sind, dass man da wie im Internet surfen kann, ja, wie auch immer das dann letztendlich aussehen wird. Also, dass man mit seinem Avatar von einer Experience zu einer anderen rüberlaufen kann, dass wir im Prinzip oder rüberfahren kann, das wäre im Prinzip das Coolste. Das sind wir noch lange nicht und das liegt auch tatsächlich daran, dass wir noch nicht das HTML des Metaverse haben. Mhm. Wir arbeiten aber tatsächlich dran. Also da gibt es zum Beispiel die OpenUSD, das OpenUSD-Konsortium, in denen so ziemlich alle Teilgeber drin sind, die wir so kennen, und wo alle auch mitarbeiten. Und USD ist ein sehr spannendes Dateiformat, das ursprünglich von Pixar erfunden wurde. Pixar, wir erinnern uns, eine Firma von Steve Jobs tatsächlich auch. Und die haben dieses Format erfunden, um ihre Filme kollaborativ erstellen zu können und um, weil die so groß wurden, dynamisch Inhalte reinladen und wieder rausschubsen zu können. Und das erinnert uns vielleicht an einen Browser, von der Art und Weise, wie das passiert, ne? Also ein Browser ist ja auch im Prinzip etwas, was dynamisch eine Webseite reinlädt und wenn die Webseite geschlossen wird, dann schmeißt es wieder raus. Mhm. Und so kann man durch Webseiten, durchs Internet surfen. Und so könnte vielleicht auch dann eines Tages mal das Metaverse funktionieren, dass wir praktisch über USD, wenn sich herausstellt, dass es das richtige Format ist, wir durch das Metaverse surfen. Also da wird dran gearbeitet. Es gibt da auch The Metaverse Standards Forum zum Beispiel. Das ist sowas ein bisschen wie das World Wide Web Konsortium, die auch an Standards arbeiten. Da gibt es noch viel mehr als sozusagen USD. Da geht es auch um Audio, da geht es auch um Sicherheitsstandards und so weiter. Da wird viel dran gearbeitet, aber wir befinden uns da am Anfang und kleiner Fun Fact, HTML war der zweite Versuch, so einen Standard für das Internet zu entwickeln. Also es kann sein, dass tatsächlich USD es nicht wird und es ein anderes wird, oder wir haben es gleich mit USD geschafft, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.
Sehr spannend, also man merkt eben, es wird daran gearbeitet, also das Thema, ich fasse es jetzt unter dem Begriff XR zusammen, ist bei weitem nicht tot, wie das teilweise prognostiziert wurde oder wie das auch teilweise in den Medien aufgegriffen wurde, insbesondere im Metaverse ist tot, da keine Zukunft für Meta im Bereich Metaverse. Dann kamen noch Informationen bzw. Nachrichten dazu, dass auch Mark Zuckerberg die Investitionen ins Metaverse reduziert hat, also immer noch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs ist, aber das Ganze reduziert hat, da noch verstärkt in KI investiert und das gab ja dann bei vielen auch zum Anlass, ja, das ist nur so eine Spielerei, die jetzt mal aufgekommen ist, so ein Hype und der wird bald wieder vorbei sein, aber das ist es ja definitiv nicht.
Nee, also man könnte vielleicht sogar sagen, also ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber das kann man auch wahrscheinlich historisch dann auch mal belegen, dass eigentlich noch nie so viel in XR und damit auch ins Metaverse investiert wird wie aktuell. Also Apple ist dazu getreten und hat sein Gerät entwickelt. Das hat auch einige Milliarden gekostet, das zu entwickeln. Wir haben Nvidia, die so viel in Technologie investieren wie noch nie zuvor, jetzt zur größten Firma der Welt geworden ist. Nicht nur, weil sie in KI investieren, sondern natürlich auch, weil da natürlich auch die ganze Grafikpower dahinter sein muss. Und ja, das kann man natürlich nur bestätigen, dass die Firmen sehr intensiv daran arbeiten. Ja, es ist tatsächlich so, dass nach dem Metaverse-Hype so eine gewisse Konsolidierung stattgefunden hat. Warum? Es war auch die Corona-Zeit und da wurde einfach heftig eingestellt. Und nach der Corona-Zeit und auch natürlich aufgrund der Ukraine-Krise beziehungsweise des Krieges und jetzt dem Nahost-Kram, den wir da haben, findet sozusagen eine Reinigung statt in den Unternehmen und es wird immer mal wieder was entlassen. Das ist aber, sage ich mal, jetzt innerhalb der natürlichen Wellenbewegungen zu verstehen und hat erstmal nichts mit der Sache selbst zu tun. Und widerspricht sich das eigentlich, KI und Metaverse, überhaupt nicht? Also es ist sogar geradezu so, dass das sogar sich eigentlich gegenseitig bedingt. Also viele Features, die wir brauchen, um etwas wie ein Metaverse zu bauen und überhaupt diese Geräte zum Laufen zu bringen, basieren auf maschinellem Lernen, basieren auf KI und wären ohne das gar nicht denkbar. Das Augentracking, das ist predictive. Ja, das wird über einen maschinell gelernten Algorithmus gesteuert. Ja, man guckt wohin und im Prinzip weiß der Chip schon, wo ich hingucke und kann dann sagen, da mache ich es schärfer wie woanders. Das nennt sich Foveated Rendering, spart Rechenkapazitäten, spart Akku und erhöht den Komfort für den Benutzer. Und da gibt es viele Komponenten, die man braucht für XR, die schon lange auf KI basieren. Und je mehr KI wir zur Verfügung haben, desto besser wird die Metaverse-Erfahrung, wird XR. Und als Mark Zuckerberg sagte, wir machen jetzt auch viel mit KI, war mir das natürlich völlig klar. Die haben schon immer was mit KI gemacht. Und dass sie jetzt was mit Large Language Models machen, das liegt natürlich auf der Hand, denn das offensichtlichste Interface für Large Language Models ist Augmented Reality. Also ich habe so eine Brille zum Beispiel gerade auf der Nase, das ist die Meta Ray-Ban. Da ist ein Sprachassistent eingebaut und über den ein multimodaler Sprachassistent sogar. Das heißt, ich kann da auch auf die Kamera und die Mikrofone zugreifen und kann sagen, was ist das? Und kann mir das analysieren lassen oder übersetzen lassen. Das braucht die multimodale KI und macht das sehr viel benutzerfreundlicher, wie es jemals zuvor war. Und auch innerhalb eines Metaverse ist natürlich so eine sprachbasierte Eingabe, die multimodal ist, natürlich perfekt geeignet. Also das geht Hand in Hand und widerspricht sich gar nicht. Und das zeigt eigentlich nur, wie weitsichtig Mark Zuckerberg da eigentlich war zu sagen, und jetzt geben wir Vollgas mit generativer KI. Denn er wusste ganz genau, wie wichtig das eigentlich ist, auch für die Entwicklung des Metaverse. Mhm. Und außerdem hat es den Aktienkurs erhöht, was natürlich auch schlau war.
Definitiv. Also jetzt von den Ausführungen her, man sieht, die Tech-Unternehmen, die arbeiten an diesen Technologien, versuchen die Technologien auch miteinander zu befruchten. Eben das eine schließt das andere nicht aus. Also KI, Metaverse, Spatial Computing hängt schlussendlich zusammen, eben dann schlussendlich auch mit Augmented Reality, wie deine Brille das schon aufzeigt, oder eben beispielsweise jetzt bei mir die MetaQuest, die ja dann Objekte erkennt im Raum und die dann entsprechend darstellen kann, beziehungsweise räumlich dann integrieren kann, um so nicht dagegen zu laufen oder eben um so auch gewisse Animationen auf diesen Objekten ausführen zu lassen. Was müssen Unternehmen machen, um da den Anschluss im Bereich XR, also Spatial Computing, aber auch Metaverse nicht zu verpassen?
Ja, sie müssen unbedingt ihr ganzes Headquarter nachbauen. Stuhl für Stuhl und Fenster für Fenster und Arbeitsplatz für Arbeitsplatz. Nee, natürlich nicht. Ist natürlich ein Scherz. Das ist so das Erste, woran man irgendwie denkt. Also man müsste sich jetzt eine Immobilie kaufen und dann muss man da sein Headquarter nachbauen und es noch größer und noch shinier machen, weil dann ist man ja im Metaverse. Ich würde sagen, das ist das allerletzte, was man tun sollte. Das ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Das Offensichtlichste, was man tun kann, ist tatsächlich Teammeetings einfach in XR zu machen. Also du machst das schon so ein bisschen, ja, du hast dein Office teilweise schon in XR gelegt, indem du deine virtuellen Monitore aufmachen kannst, wenn du die VR-Brille anhast. Das ist so der erste Schritt, aber das geht natürlich auch sozial. Metaverse bedeutet Social VR, also dass man sozial eigentlich unterwegs ist. Das ist eigentlich eine Art soziales Netzwerk, das heißt Team-Meetings und Workshops in verteilten Teams schon in VR zu machen. Das ist so ein erster ganz, ganz einfacher Schritt. Ja, das ist wie der Schritt vom Telefonieren zu Zoom. Ja, das, was wir alle gelernt haben während Metaverse, das könnte man jetzt im Prinzip tun, indem man jedem eine Quest 3 kauft, kostet nur 500 Euro, was tatsächlich relativ günstig ist. Und dann kann man die kostenlosen Apps verwenden, die es schon gibt, nämlich Horizon Workrooms von Meta selber. Da kann man bis zu 4 Personen, oder sind es schon 6? Ich weiß es gar nicht. Da kennst du dich wahrscheinlich.
Bis zu 15 Personen.
Bis zu 15 Personen sogar.
Ja.
Schau an. Bis zu 15 Personen kann man in Horizon Workrooms arbeiten. Also das ist schon ganz toll. Und da gibt es natürlich auch bezahlbare Suites, wenn man tatsächlich auch so ein bisschen ja, Nutzerverwaltung haben will, Dokumente verwalten will. Zum Beispiel, wenn man zusammen in VR an einem Whiteboard arbeitet, dass man das gut abrufen und speichern kann. Ja, da gibt es zum Beispiel so Lösungen wie Raum, die kommen hier auch aus Köln, sind das schönste, die schönste Metaverse-App, die es gibt, würde ich mal behaupten. Da kann man ganz leicht einsteigen. Aber eigentlich muss man da nochmal ein bisschen einen Schritt zurück machen, glaube ich. Also, wenn wir über das Metaverse sprechen, wenn wir über XR sprechen, dann sprechen wir über eine gewisse Komponente der Digitalisierung. Und ich mache mal ein schönes Beispiel, das würde jetzt die ganzen SEO-Leute da draußen interessieren und auch mal natürlich Marketing-Leute. Und alle, die da so ein bisschen in der Gestaltung unterwegs sind. Nehmen wir mal an, wir sind in einem, haben einen Stand mittlerweile, dass jeder eigentlich eine Augmented Reality Brille auf der Nase haben kann. Also wenn jetzt hier noch ein Wellenleiter eingebaut wäre, ist es noch nicht, stellt Meta vielleicht Ende des Jahres vor, diese Brille mit Wellenleiter. Angenommen, wir hätten die alle schon und wir könnten rumlaufen und uns zusätzliche Informationen anzeigen lassen. Und stellen wir uns auch vor, ich gehe in einen Supermarkt, in einen ganz normalen Supermarkt, wie wir ihn kennen, Rewe, Lidl, Aldi, was auch immer ihr gerade habt in eurer Stadt. Und meine Mission ist es, Schokolade zu kaufen. Gehe ich in einen Laden, gehe zum Schokoladenregal und dann kann die Brille mir helfen, Entscheidungen zu treffen. Ja, das heißt, sie scannt natürlich das Regal, weil die Kamera aktiv ist und hat die Möglichkeit, zum Beispiel auf meine Kontakte zuzugreifen und zeigt mir alle Schokoladen an, die in letzter Zeit von meiner Verwandtschaft oder meinen Freunden gekauft wurde. Ist dann so ein schöner grüner Rahmen außenrum. Da sehe ich so, ach so, das haben die gekauft, ist ja interessant. Oder ich habe zum Beispiel Einstellungen gemacht, dass ich weniger Zucker zu mir nehmen möchte. Also werden mir Varianten von Schokoladen angezeigt, die zum Beispiel einfach sehr dunkel sind. Dunkle Schokolade hat weniger Zucker. Also ist da auch ein Pfeil auf eine dunkle Schokolade und sagt, hier ist besonders wenig Zucker drin. Danach suchst du doch. Oder es kann sein, dass ich sage, okay, ich hätte gern besonders faire Schokolade, ja, die Fair Trade ist, zeigt mir doch mal die Schokolade an, wird erkannt und angezeigt. Und dann letztendlich durch meine ganzen Auswahlkriterien suche ich mir die raus, die der Thomas Besmer, weil sie mir empfohlen hat, letztes Jahr sich selber gekauft hat, nehme ich auch die Schokolade und kaufe sie ein. Was ist passiert? Ich habe vielleicht die Schokolade gekauft, die wirklich für mich, nicht gekauft, die wirklich für mich am besten wäre. Und zwar deswegen, weil sie nicht durch meine Brille hervorgehoben wurde. Das heißt, wir haben hier schon so eine Art Käuferbeeinflussung, so eine Art SEO und Marketing, ja, so eine Marketing Engine Optimization sozusagen. Und die Schokolade, die ich eigentlich kaufen wollte, ist da unten, war aber komplett außerhalb meiner Wahrnehmung, weil sie nicht hervorgehoben wurde, weil sie vielleicht sogar ausgegraut wurde. Das lag unter anderem daran, dass diese Firma kein Metaverse Engine Optimization gemacht hat. Ja, also sie hat ihre Produkte nicht ordentlich digitalisiert, hatte die Daten nicht zur Verfügung, hatte die 3D-Daten vielleicht nicht zur Verfügung, hatte keine Ahnung davon, dass man jetzt neuerdings bei Rewe sein Produkt auch in 3D einstellen kann und zusätzliche Daten eingeben kann. Hat da die Schnittstelle nicht benutzt. Vielleicht gibt es da sogar eine automatische Schnittstelle, maschinenlesbare, eine API, wo ich meine Produkte automatisch updaten kann. Und das führt letztendlich dazu, dass ich dann später mal, wenn wir im Metaverse-Zeitalter sind, meine Produkte nicht mehr gefunden werden, weil ich bei diesem Spiel nicht mitspiele. So wie wir es auch kennen, Webseiten, die wir heute sichtbar machen wollen, da machen wir SEO, da gehen wir auf Social Media und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was gerne außer Acht gelassen wird, wenn man ans Metaverse von morgen denkt, nämlich, dass da im Prinzip eine gewisse Digitalisierung erwartet wird von einem. Und diese Digitalisierung, die ist im Prinzip das Grundgerüst. Das heißt, wer heute schon ein bisschen strategischer ans Metaverse denken möchte, der muss im Grunde dafür sorgen, dass er einfach top-notch digitalisiert ist. Und das hilft ihm ja aber auch in jedem anderen Gebiet. Also nicht nur für das Metaverse, sondern auch für AI. Ja, auch wenn ich meine ganze Datenbank an verschiedenen Produkten, an Zulieferern mit AI managen und optimieren will, auch dann brauche ich ja eine gute Digitalisierung, ja, mit stabilen Datenbanken, die sinnvoll gegliedert und strukturiert sind, die sinnvoll geupdatet werden und so weiter. Auch da hilft mir ja eine gute Digitalisierung. Und deswegen ist mein Tipp an der Stelle, Unternehmen, digitalisiert euch ordentlich. Und das ist im Prinzip immer der Aufruf, sobald wir irgendeine Hypewelle haben, nochmal drauf zu gucken, wenn das jetzt heute tatsächlich schon da wäre, das Metaverse, oder wenn wir alle alles nur noch mit Large Language Models suchen würden, was wir nicht tun, aber angenommen, das wäre so, wäre ich da schon drauf vorbereitet? Und da muss man oft sagen, es ist halt noch nicht so.
Sehr eine spannende Frage, vor allem auch eben, wäre ich da präsent schlussendlich, wenn alles nur noch über die Large Language Models geht, also ChatGPT, Gemini, Claude, was da noch alles geht, Mistral etc. Würde ich da gefunden werden, von daher sicherlich für alle, und das sind ja die meisten, die hier zuhören, aus dem Marketing eine Frage, die man am nächsten Meeting mal in den Raum werfen kann.
Absolut.
Wenn jetzt die Frage in den Raum geworfen wurde und man erkennt, ja, man hat da Defizite, wie würdest du jetzt da Unternehmen empfehlen, vorzugehen? Also ist das dann eher das Hiring von neuen Personen, um das Bilden von einer neuen Abteilung? Ist das eher eine Taskforce oder was gibt's da für mögliche Vorgehensweisen aus deiner Sicht?
Ja, das Beste wäre natürlich gewesen, man hat schon Menschen, die sich mit solchen Zukunftsthemen beschäftigen. Ab einer bestimmten Größe eines Unternehmens gehört das so ein bisschen zur Pflichteinrichtung, würde ich mal behaupten, dass man so eine kleine, aber feine Einheit hat, die solche Themen auf dem Schirm haben, die sofort bemerken, okay, hier passiert was, hier müssen wir was tun. Und zwar, weil man ansonsten eventuell von seinen Mitbewerbern weggespült wird vom Markt, die einfach, weil sie Produkte anbieten, die auf der Höhe der Zeit sind und man selber so ein bisschen hinterherhinkt. Nicht jedes Produkt ist gleich empfindlich, nicht jeder Markt ist gleich volatil, aber das muss eben immer jeder Geschäftsführer auch selber haben oder entscheiden und spüren. Aber tatsächlich halte ich das für eine Frage der Ehre, dass man sich mit solchen Themen immer auseinandersetzt. Also das hat man ja auch getan, als man die Firma damals gegründet hat. Also da hat man sich umgeguckt und hat gesagt, okay, wo bekomme ich jetzt meine Informationen her? Wer ist der beste Maschinenbauer da draußen, den ich für mein Geld engagieren kann und der hier verfügbar ist? Wo sind die besten Materialien? Was ist der beste Vertriebskanal? Was sind meine Kursen, meine Kunden? Wie komme ich am besten an die ran? Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine Frage der Ehre, ständig auch auf der Hut zu sein und zu gucken, inwiefern können diese neuen Technologien dazu beitragen, dass ich der Beste bleibe, dass ich die beste Qualität liefere, dass ich meine Kunden zufriedenstelle. Und deswegen ist das tatsächlich total wichtig, es zu tun. Und zwar nicht einfach nur, weil Digitalisierung irgendwie wichtig ist und das alle sagen, sondern weil es eine Frage der Ehre ist als Unternehmer, um da am Ball zu bleiben. Und wie mache ich das jetzt? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und das ist auch immer eine Einzelfallentscheidung. Da müsste ich jetzt in die Unternehmen reingucken und sagen, ja, also bei euch ist das dringend notwendig. Oder, ja gut, bei dir reicht das, wenn du einen Nerd hast, der sich da so ein bisschen drum kümmert. Aber da muss man einfach dann, also was wichtig ist, ist vor allem nicht auf, ich sage immer so, etwas ketzerisch auf Rattenfänger reinzufallen. Also ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, der falsche Weg wäre jetzt, sein Headquarter in Decentraland nachzubauen. das ist so das Schlimmste, was man dann tun kann, weil das im Prinzip ein Luftschloss ist, sprichwörtlich, das man da baut. Da hat man dann irgendeinem Metaverse-Berater, schlimmstenfalls Krypto-Berater vertraut und der hat einem dann so ein Ding aufgequatscht, weil man dachte, das wäre total wichtig. Sondern es geht tatsächlich darum, zu erkennen, was tatsächlich notwendig ist und das auch zu reflektieren. Also es geht nicht darum, jeden Quatsch nachzumachen, sondern es geht darum, die Technologien wirklich zu verstehen, den Rattenfängern zu entkommen und dann die Dinge zu bauen, die wirklich für meine NutzerInnen, für meine Konsumenten, für meine Menschen, die ich da habe, auch fürs Team sinnvoll sind. Und da muss man ein bisschen tiefer einsteigen, wie einfach nur dem Hype hinterherlaufen oder Sätzen glauben wie, in Zukunft werden wir alle. Ja, das sind so Markensätze. Ja, wenn man das hört, müssen sich sofort alle Alarmglocken einschalten. Ja, wenn jemand sagt, kommt und sagt, in Zukunft werden wir alle nur noch Bananen essen. So, ne, dann wissen wir, das ist Quatsch und das, bei Bananen ist es völlig offensichtlich, außer man ist ein Minion, dass es totaler Quatsch ist oder ein Affe. Also in Zukunft werden wir nicht alles im Metaverse machen oder wird alles aus KI bestehen, sondern muss ich ganz genau immer anschauen, was für Cases das sind. Und ja, manchmal lohnt es sich dafür, jemanden einzustellen. Manchmal lohnt es sich, ein ganzes Team zu machen. Aber man sollte eigentlich nicht in Aktionismus verfallen und dann meinen, man muss ein Luftschloss bauen oder man braucht jetzt unbedingt eine App. Wir erinnern uns an das App-Zeitalter, das werden die wirklich verlassen haben, aber die Welle an, wir brauchen auch eine App, Thomas, ja, und dann gab es plötzlich 100.000 Apps, die kein Mensch benutzt hat, weil niemand verstanden hat, wozu sie eigentlich da sind. Heute wissen wir, die meisten Apps sind Webseiten und eine Website ist vollkommen ausreichend und sie ist einfach mobil erreichbar und das passt dann schon. Und so ähnlich muss man sich das jetzt im Prinzip auch mit Metaverse oder mit KI vorstellen. Die meisten Dinge sind tatsächlich einfach nur Webseiten oder Apps und nicht ein neues KI-Gadget. Du erinnerst dich vielleicht an diesen Rabbit, diese orangene Companion. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein ganz klassisches Luftschloss. Da hat jemand einfach sehr gutes Marketing gemacht und meinte, er müsste eine Aluminiumhülle für eine App bauen, die aber eigentlich auf dem Smartphone Platz hat. Und hat das Ding dann Rabbit genannt, hat eine schwenkbare Kamera eingebaut, hat eine tolle Webseite für aufgesetzt und kompletter Flop. Ja, ja, okay, lange Antwort für eine kurze Frage, aber ja, es ist kompliziert, muss man sich immer anschauen, welche Firma, welches Unternehmen was tatsächlich braucht, aber grundsätzlich kann man sagen, habt die Themen auf dem Schirm und behandelt sie professionell, lasst euch nichts in die Tasche labern, glaubt nicht den Rattenfängern, sondern guckt wie damals. Ja, als ihr Unternehmer wart, brauche ich das wirklich und kann ich mir jemanden besorgen, der wirklich Ahnung davon hat?
Eben, also das Spannende ist ja wirklich dabei, dass man sich nicht irgendwie ein Luftschloss aufbinden lässt, also eben in Decentral ein eigenes Headquarter baut oder Spatial gibt's ja auch noch oder viele andere Plattformen, dass man da eine eigene Präsenz aufbaut, die dann niemand besucht. Da hat ja, glaube ich, die deutsche Bundesregierung ja auch mal was ausprobiert, was ja dann Flop wurde im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr.
Das war die EU, glaube ich. Die haben
oder die EU sogar,
ein paar Millionen so ein Metaverse-Ding gebaut, wo dann irgendwie 17 Leute da waren.
Ja. Ja, sondern dass man sich eher die Frage stellt, und ich glaube, das ist wirklich eine sehr treffende Frage, wenn XR und KI oder wenn alle Menschen nur noch über XR und KI nach Produkten, nach Dienstleistungen suchen, sind wir da sichtbar? Und wenn nein, wie können wir da schrittweise sichtbarer werden? Und da ist dann meistens schon die Antwort nicht, dass man da ein eigenes Headquarter digital oder virtuell aufbaut, sondern dass man seine Produkte in den digitalen Raum bringt, eben indem, dass man beispielsweise die Schokoladenverpackung oder auch andere, ich sage jetzt mal, klassischen Staubsauger, der dann mit 3D-Teilen dargestellt wird, wo man auseinandernehmen kann und dann einzelne Teile anschauen kann, vielleicht noch Erklärungen erhält, indem, dass man mit der Brille, ob jetzt das Ray-Ban von Meta ist oder andere im Point of Sale steht und dort durch die Brille beraten wird.
Ja, absolut. Ja. Also da sind auch alltägliche Dinge, die wir heute haben, total super. Also wir sehen es jetzt mit der Apple Vision Pro, da wird das immer mehr so sein, dass dann natürlich erstmal in den Luxusläden wie Porsche und Co., dass man da sich sein Auto konfiguriert. Aber auch was Unterhaltung angeht, wandert die Apple Vision Pro gerade bei der Lufthansa in die Kabinen, um da die Leute zu bespaßen. Das sind ganz triviale Dinge erstmal, aber die funktionieren tatsächlich schon ganz gut. Oder IKEA mit seiner AR-App, die hervorragend funktioniert. Im Fashion-Bereich gibt es einiges, was man ausprobieren kann. Ja, so Fitting-Sachen, Körpergröße scannen, verschiedene Modelle ausprobieren und so weiter. Funktioniert sehr gut. Einer der größten, es gibt einen Hersteller aus Österreich, die praktisch der One-Stop-Shop sind für Whirlpools. Also wenn ihr euch überlegt, einen Whirlpool anzuschaffen, dann könnt ihr den erstmal mit Augmented Reality in den Raum stellen und gucken, passt der da überhaupt rein ins Wohnzimmer oder da, wo ihr den hinhaben wollt. Und so gibt's ganz viele, viele Use Cases. Also das ist mittlerweile tatsächlich ja sehr mannigfaltig unterwegs. Auch bei Amazon ist es mittlerweile fast schon Standard, dass die Produkte auch in 3D angeguckt werden können. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist jetzt noch nicht so, dass man denkt, wow, das Metaverse ist da. Aber das sind eben die Steps, die man jetzt schon auf dem Schirm haben musste oder muss, um tatsächlich, wenn dann irgendwann mal dieser Step kommt, auch tatsächlich verfügbar zu sein und dann nicht erst noch sehr viele kleine Schritte machen zu müssen, um da hinzukommen, sondern ja, man war dabei und man hat das mit aufgebaut und ja, manchmal erkennt man dann auch Möglichkeiten und kann auch neue Dinge kreieren. Also das ist ja tatsächlich auch das Spannende, die Unvorhersagbarkeit technologischer Entwicklungen, die ist ja tatsächlich ein Problem. Also selbst Apple kann ja eigentlich nicht wirklich wissen, wie das Metaverse aussieht in Zukunft. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Als das iPhone rauskam, da war da eine E-Book-App drauf. Wie sah die E-Book-App aus? Die E-Book-App sah aus wie ein Bücherregal. Warum? Naja, weil wir wussten, wie ein Bücherregal funktioniert. Aber eigentlich ist es nicht wirklich notwendig, das Ding wie ein Bücherregal aussehen zu lassen, weil man klickt da halt drauf und dann öffnet sich das und dann kann man Buchstaben lesen. Aber was die Usability anging, war das eben so, dass das funktioniert hat. Das war der klassische Skeuomorphismus, ja. Und da befinden wir uns im Grunde auch gerade, ja, am Anfang, wo wir versuchen, durch ein neues Medium irgendwie da reinzukommen. Und die Bücher-App sieht heute ganz anders aus. Sie kann viel abstrakter sein. Warum? Weil wir gelernt haben, damit umzugehen. Für uns ist diese Abstraktionsebene keine Abstraktionsebene mehr, sondern das kann im Prinzip nur noch ein Titelbild sein. Da muss nichts mehr 3D sein. Ich klicke da einfach drauf, zack, sind die Buchstaben da. Ich brauche kein Bücherregal mehr aus Holz, das tatsächlich wie Holz aussieht, sondern das ist halt einfach eine cool designte UX, die sehr minimalistisch ist. Das funktioniert. Da haben wir praktisch einen Prozess durchgemacht. Und das kann man immer, also wenn man das weiterdenkt, dann war es auch unvorhersehbar, sagbar, dass wir mal eines Tages mit der Uhr bezahlen werden. Als Apple das iPhone rausbrachte, haben die, glaube ich, nicht gewusst, ja, völlig klar, wir werden in Zukunft alle mit der Apple Watch irgendwie am Kiosk bezahlen. Das konnte man vielleicht schon irgendwie ahnen oder das war vielleicht eine Zukunftsvision, aber wirklich, wenn das jemand vorhergesagt hätte, hätte der gesagt, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Und weil das eben unvorhersagbar ist. Und ähnlich verhält sich es mit dem Metaverse. Heute denken wir daran, ich muss sofort mein Headquarter nachbauen oder ich muss den Supermarkt in VR nachbauen. Und das ist gar nicht mal so eine gute Idee, weil das letztendlich nicht das ist, was wir dann irgendwann tun werden. Also wie wird Shopping im Metaverse eines Tages aussehen? Ich hoffe, auf gar keinen Fall ist es eine 1:1 Kopie der Realität, weil die hat ja im Prinzip lauter Nachteile. Und die Vorteile, die wir in VR haben, dass wir jetzt uns zum Beispiel wohin beamen können, dass wir uns schnell wohin teleportieren können, dass wir wie beim Matrix ganze Regale an uns vorbeischießen lassen können oder viele Dinge oder auch eine Sache haben, aber die ihre Eigenschaften verändert und ich die nicht immer tauschen muss. Ja, diese ganzen Vorteile, die will ich ja eigentlich nutzen, wenn ich so ein neues Medium benutze. Und deswegen ist, wie das Metaverse in Zukunft aussieht, unvorhersagbar. Und der einzige Weg, wie man das tatsächlich herausfinden kann, ist, indem man es benutzt. Also ich bin ein Unternehmen, ich möchte Vorreiter sein, ich habe die Kapazitäten, das zu tun, ich habe den Cash, das zu tun. Also was mache ich? Naja, ich baue ein Lab und ich versuche herauszufinden, wie könnte tatsächlich das Shopping in Zukunft aussehen und mache das, indem ich anfange zu bauen und zu basteln. Und dann kann es sein, dass ich tatsächlich mal den Killer Case für etwas baue. Das ist ja das, was Apple auch gerade macht, stellen eine Plattform zur Verfügung und hoffentlich benutzen das jetzt genügend Leute, probieren Sachen aus, testen Dinge und bringen uns da vorwärts in der Usability, in der Art, wie wir das Medium nutzen, um eines Tages dann das herauszufinden, was dann zum Beispiel mal das die Amazon-App fürs Metaverse wird oder das Instagram des Metaverse.
Genau, und bezüglich Basteln, eine Überleitung, du veranstaltest ja Ende August einen Hackathon in Köln, also vor der Gamescom ist der, wo es genau ja auch um diese Themen geht. Möchtest du da noch kurz was ausführen?
Ja, klar. Also normalerweise bin ich ja ein Journalist, der sich eher auf der theoretischen Ebene damit beschäftigt, auch wenn ich mir ganz praktisch an die Brille aufsetze und das alles auch teste und mache. Aber da habt ihr die Möglichkeit am 18., 19. und 20. August, das ist das Wochenende vor der Gamescom, in Köln bei einem Hackathon teilzunehmen. Und zwar sponsert bei Meta, da gibt es dann $100,000 Preisgeld. Und ja, da werden wir versuchen, im Bereich Mixed Reality viele, viele neue Cases zu entwickeln. Das heißt, wenn ihr selber Lust habt, daran teilzunehmen oder ihr ein Team habt oder ihr Leute kennt, die daran teilnehmen wollen, seid ihr ganz herzlich eingeladen, euch da anzumelden auf xrhack.com. Findet das Ganze statt, könnt euch anmelden. Findet dann in Köln im Mediapark statt. Das sind 3 Minuten S-Bahn von der Kölnmesse weg. Das heißt, ihr seid noch ruckzuck dann wieder bei der DEFCON und bei der Gamescom. Kann ich nur sehr empfehlen und naja, tolle Preisgelder, es werden auch Leute von Meta da sein, es werden tolle XR-Leute, internationale XR-Professionals da sein, also alles in allem super tolles Angebot, ja, und ja, wir arbeiten da schon kräftig dran, Christian Steiner, Grüße gehen raus und ich und das ganze Team von dem XR-Hack-Team. Ja, das wird eine fantastische Veranstaltung und endlich mal wieder, sag ich mal, in Köln zur Gamescom eine XR-Veranstaltung. Das gab es nämlich die letzten Jahre sehr wenig, muss man sagen. Also okay, man könnte ja denken, zur Gamescom, ja klar, da laufen alle mit Brillen rum, ne, da passiert total viel VR. Das war es aber gar nicht. Da war eher große Zurückhaltung und als XR-Entwickler wusste man auch nicht so richtig, wohin. Und die Zeiten sind jetzt vorbei. Also am Dienstagabend, am Ende des Hackathons, wird es eine große Party geben. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist jetzt Vorabend zu Gamescom. Da findet im Startplatz dann eine riesengroße XR-Party statt. Kostenloser Eintritt, Essen und Trinken. Wer mehr Informationen möchte, gerne auf xrhack.com gucken.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, Thomas. Also da an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr in eurem Unternehmen Entwickler habt, die sich für diese Themen interessieren, dann gerne den Link weiterleiten, xrhack.com. Dort findet eure Entwickler weitere Informationen, um eben am Hackathon oder dann auch an der Party und oder an der Party teilzunehmen.
Am besten bei beidem, ja.
Genau. Jetzt ein Thema möchte ich noch ansprechen, und das ist so die Nachhaltigkeit von solchen Applikationen beziehungsweise von solchen Initiativen. Jetzt KI, weiß man, das verbraucht eine enorme Ressource an Energie. XR, was ja ebenfalls stark ressourcenabhängig ist, insbesondere eben Rechenleistungen. Wie können das Unternehmen vereinbaren, dass sie auf der einen Seite sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und auch versuchen, eben nachhaltig unterwegs zu sein, auf der anderen Seite aber an so ressourcenfressenden Maßnahmen oder Initiativen arbeiten?
Ja, also das kann man insofern mit seinem Gewissen vereinbaren, indem man eben keine Luftschlösser baut. Ja, also ich erinnere mal an eine Phase während des Metaverse-Hypes, da wurden NFTs ausgegeben und da gab es den Fall, dass die gleichen, die diese Crazy Monkeys gemacht haben, diese Crazy Apes, ein neues Projekt gestartet haben, das hieß Other Side Project, und da haben die innerhalb von 4 Tagen so ein CO2-Äquivalent verbraucht von 10.600 Flügen von London nach New York, um Bildchen auf einer Blockchain zu speichern. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, da hat man jegliche Glaubwürdigkeit, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, verloren. Es gab da leider auch regelrechte NFT-Partys, zum Beispiel auf der Online-Marketing-Rockstars. Da habe ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das geht einfach in diesem Jahrtausend nicht mehr. Ja, also wir stehen vor einer existenziellen Herausforderung. Selbst wenn man das sehr konservativ ansieht, muss man sagen, ja, wir müssen vorsichtig mit unserer Umwelt umgehen und deswegen ist das eigentlich völlig unhaltbar. Aber letztendlich sind diese Technologien ja nicht dafür da, um einfach nur Quatsch zu machen, sondern dahinter stehen ja schon die Überlegungen, inwiefern können sie Prozesse ersetzen, können sie effizienter machen, können sie besser machen. Und gerade im XR-Bereich geht das tatsächlich auch ziemlich einfach. Also statt mit dem Flugzeug 10.600 Mal von London nach New York zu fliegen, um irgendein Team-Meeting zu machen, kann man eben heute die XR-Brille aufziehen, die VR-Brille, und kann sich das halt sparen und hat eine so gut wie realistische, ziemlich gute soziale Erfahrung. Also man hat eine räumliche Erfahrung, man hat eine soziale Erfahrung, also man verhält sich tatsächlich da auch sozial im Raum, ne? Man stellt sich zueinander, man kommt nicht zu nah. Also das ist tatsächlich eine gültige soziale Erfahrung, die man da macht. Und da lassen sich dann tatsächlich auch Vorstellungsgespräche, da lassen sich Kundengespräche, da lassen sich Teamworkshops mit verteilten Teams oder mit Kunden und Gesprächspartnern auf der ganzen Welt führen, ohne erst wirklich einen sehr großen CO2-Fußabdruck zu machen. Und dann ist das natürlich cool. Ja, dafür brauchen wir das. Oder wenn wir in der Lage sind, Dinge zu automatisieren, die vielleicht vorher sehr aufwendig waren. Ja, dadurch, dass wir durch maschinell erlernte Algorithmen in der Lage sind, etwas effizienter zu machen, dann gibt die Investition in diese Technologie, dann ergibt die Sinn. Mhm. Wenn es einfach nur dafür da ist, dass wir irgendwie fancy Bildchen machen und die dann am Ende noch auf eine Blockchain knallen, dann ergibt das nicht so viel Sinn. Aber da muss man auch, ich meine, das ist jedermanns selber Entscheidung, ja, aber da muss man einfach dann auch mal den Taschenrechner rausholen und gucken, wie viel Liter Wasser werden jetzt gerade verbraucht für diesen Server und ist das, was ich da mache, nicht einfach nur was ich fürs Image so ein bisschen mache, damit ich auch dabei bin, oder optimiert das meine Prozesse wirklich? Spare ich Zeit und Ressourcen dadurch? Lohnt sich das? Und manchmal ist es eine Nullsummenrechnung. Ja, also man hat zum Beispiel dann ein Training, das man in VR macht für Mitarbeitende, um die Sicherheit zu verbessern. Da lässt sich jetzt nicht so unbedingt sagen, das ist so viel besser wie ein alternatives Training. Also ich kann zum Beispiel die Bestückung eines Hochsicherheitskasten sicherer machen, wenn ich sie in VR mache und kann das dann auch besser üben, ja, und kann mein Muscle Memory trainieren und so. Was sagt das jetzt über meinen CO2-Fußabdruck? Ja, wenn ich jetzt aber mit dem Auto zur Arbeit fahre, zu meiner Ausbildungsstelle und das dann dort mache, na, das wird sich ungefähr aufheben, so. Oh. Ne? Wenn man da was tun will, dann kann man sich eben überlegen, okay, kann ich das zurückzahlen? Kann ich da eben gucken, dass ich da den CO2 ausgleiche mit guten Projekten? Da muss man da eben ein bisschen Gas geben. Ja, also da gibt's ja auch die Möglichkeiten. Wenn man Dinge tun will, muss man auch was investieren. Das ist schon so. Aber mit dem gesunden Menschenverstand sollte man das immer beurteilen. Und ich glaube, das ist eigentlich einigermaßen möglich, wenn einem es nicht völlig egal ist.
Sehr gut. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, das beschreibt sehr gut eben das eine, das andere unter Umständen ein Nullsummenspiel wird, ja. Eben ja. Beispielsweise Meetings in VR machen, als eben nach New York oder Übersee zu fliegen oder nur schon, jetzt beispielsweise wir von der Hutter Consult, ja auch sehr gut in Deutschland unterwegs sind mit unseren Kunden, dass wir da nicht jedes Mal zum Kunden fliegen, sondern halt eben dann VR-Meetings machen, wo man das Erlebnis, das räumliche Erlebnis ja auch hat, beispielsweise bei Meta mit Workrooms, wo ich dann sehe, wo sitzen die Menschen im Raum und je nachdem, wie ich meine Brille abdrehe, kommt dann die Stimme von unterschiedlichen Orten bis hin, dass man bei Personen, bei denen man nebenan sitzt, virtuell flüstern kann, ohne dass das andere im Meeting dann mitbekommen oder hörbar mitbekommen. Und das ist schon eine fantastische Technologie, um eben mal nicht nur Zoom-Meetings zu machen, wo man dann die Menschen 2D vor sich hat, sondern dann wirklich eben mit solchen Möglichkeiten im virtuellen Raum sich unterhalten kann. Und ein weiterer Vorteil, den ich sehe, ist, dass man da 0% Ablenkung hat. Also bei Team-Meetings hat man ja dann immer noch weitere Bildschirme offen oder weitere Fenster offen, andere Bildschirme ist teilweise abwesend.
Das Handy.
Und wenn ich die Brille aufhabe, ich muss mich 100% auf das fokussieren. Natürlich, ich kann meinen Laptop virtuell in der Brille integrieren. Aber da sieht man dann sofort, wenn jemand den Kopf runter hat, wird dann auch mit der Zeit grau, wenn er inaktiv ist. Was dann auch ein Zeichen ist, dass er nicht beim Meeting dabei ist. Also das auch kleine Schritte in der Effizienzgewinnung.
Total. Also gerade das Spatial Audio macht richtig viel Spaß. Also man hört, wo jemand ist. Und das ist tatsächlich ja auch so in Meetings, dass da sehr viel über die Tonspur geht. Ja, also es ist schon auch wichtig, dass man dann zusammensitzt, weil man sich ja dann auch zueinander verhält. Aber über die Tonspur, das macht dann eigentlich erst, fängt an, richtig Spaß zu machen. Ja, und da kann man auch sehr viel bewirken. Also mit der Stimme kann man viel tun. Und wenn die gut transportiert wird und die nicht, sage ich mal, so monomäßig ist, wie jetzt hier in so einem Meeting, also für einen Podcast ist das super, was wir gerade machen, aber wenn ich mich tatsächlich im Raum auch bewegen kann und dann kommt eine Dynamik rein, das bleibt am Leben, man bleibt aktiv, man bleibt aufmerksam, das ist schon sehr, sehr hilfreich und funktioniert wirklich, wie du es beschrieben hast, einfach perfekt. Noch ein Vorteil gibt's, man befindet sich ja bereits in einem digitalen Medium. Das heißt, Dinge, die man dort erstellt, sind schon digital. Da kann ich dann also irgendwas erarbeiten, einem Whiteboard, und dann muss ich das nicht erst digitalisieren, sondern es ist schon digital und kann direkt in mein System einfließen. Ich kann es direkt runterladen, ins Trello packen oder wo auch immer und muss da nicht erst digitalisiert werden. In Zukunft wahrscheinlich auch so ein bisschen Zusammenfassungen von Besprechungen kann man da machen und noch vieles mehr, was uns immer auch einfallen wird. Also dadurch, dass es ein nativ digitales Medium ist, kann man damit natürlich auch sehr viele Dinge tun, wie auch Objekte einbauen, eine ganze Journey bauen, was ich auch mal sehr gerne mache. Also wer PowerPoint in VR einsetzt, das ist so ein bisschen so eine Notlösung. Am coolsten ist es eigentlich tatsächlich, wenn man so eine Art Parcours baut. Also statt einer PowerPoint bauen, benutze Klötzchen und baue einen Parcours in einem Raum. Und dann kann man von Punkt zu Punkt gehen und sagen, guck mal, hier ist das, guck mal, hier ist das. sehr viel schöner, sehr viel angenehmer, als irgendeine PowerPoint tatsächlich zu machen, wenn es geht. Ja.
Sehr gut. Jetzt zum Schluss noch, jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja jetzt mehr darüber erfahren, über XR, Spatial Computing, Metaverse, was man als Unternehmen machen kann. Jetzt gibt es vielleicht der eine oder die andere, die jetzt sagen, ja, aber für unser Unternehmen, unser Produkt oder unsere Dienstleistung, die lassen sich nicht in diesen Räumen, in diesem Umfeld bewerben oder umsetzen, also die noch zögern, bei XR einzusteigen. Welchen Ratschlag würdest du denen mit auf den Weg geben?
Ja, also das kann tatsächlich sein und das ist auch okay. Also es muss nicht immer alles sofort maximal digitalisiert werden und alle müssen sofort ins Metaverse und alles mit KI machen und so. Davon darf man sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern das ist ja eher eine Aufforderung zum Spaß haben. Ja, also da erstmal große Entwarnung, ich kann meine Eisdiele einfach richtig schlecht digitalisieren. Ja, das so, die Abrechnung vielleicht und die Kassenzettel und so kann ich digitalisieren, aber das Eis, da müssen Leute im Park sein, da, das ist einfach Quatsch, wenn ich das digitalisiere. Niemand will im Metaverse ein Eis essen. Das geht auch gar nicht. So. Aber was man natürlich schon machen kann, ist Mitarbeiter zu schulen oder in also Schulen, und das ist tatsächlich einer der größten Punkte im B2B-Bereich auch, dass man tatsächlich guckt, inwiefern kann ich denn Mitarbeitende über VR befähigen, Dinge schneller, besser und einfacher zu machen. Und das passiert unentwegt. Also das ist tatsächlich auch, da muss man auch oft gar nicht viel bauen, weil es eben eher Teamdynamik ist oder Abfolgen üben und jetzt nicht praktisch, man braucht einen eigenen OP-Saal irgendwie nachgebaut, sondern geht es eher um Abläufe. Oder wie man sich verhält gegenüber Kunden oder gegenüber Patienten oder so. Und da kann man eben im Trainingsbereich unfassbar viel machen. Also ich würde sagen, neben dem Gaming und Fitness ist das Training von Mitarbeitenden genau das, wo man eigentlich genauer hingucken sollte, wenn man heute schon was in VR machen möchte. Inwiefern kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden schneller und besser werden und sicherer arbeiten? Und wenn es nur ein Feuerlöschtraining in VR ist. Es gibt ein Bonner Startup, die machen das. Die kommen auch gerne mal persönlich vorbei oder man lässt sich schicken. Die schicken einem einen Feuerlöscher mit Sensoren dran und eine Brille und dann kann man in VR lernen, wie man Feuer richtig löscht. Das ist ein mega Teamspaß. Danach gibt's Pizza und alle können ein Ölfeuer löschen und verschiedene Arten von Feuer löschen in VR, weil sie es in VR geübt haben. Und allein schon solche kleinen Sachen sind einfach toll, ja, und da muss man dann auch nicht immer speziell perfekt das alles einbauen, aber ja, also diese Cases werden immer mehr und im Prinzip braucht man da einfach nur ein bisschen googeln, also Branche plus XR googeln und mal gucken, was da schon alles passiert und dann findet man eigentlich immer was, weiß ich nicht, beim Eisverkauf, weiß ich nicht so richtig, aber vielleicht auch, ich google es gleich mal, vielleicht finde ich eine Überraschung.
Ja, vielleicht gibt es ja eine App, wie kann ich mit Kunden interagieren, weil ich selbst habe auf der Quest 3 eine App, die meine Speaker-Kompetenzen optimiert. Das heißt, ich ziehe die Brille an und kann dann wählen, vor welchem Publikum, also wie groß der Saal sein soll, vor 10 Menschen, vor 100, vor 1000, vor deutlich mehr und stehe dann eigentlich virtuell auf der Bühne. Die Menschen sind vor mir, ich spreche und die interagieren auch je nachdem, was ich gesprochen habe. Also auch da schon einen gewissen Einsatz von Large Language Models, um eben Reaktionen festzulegen. Und am Ende kommt dann so ein Speaker Coach, der mir dann sagt, okay, wie war meine Sprechgeschwindigkeit, wie war meine Sprechdynamik, wie war mein Auftritt bezüglich Händen. Jetzt die Beinstellung, die kann nicht analysiert werden, aber wie habe ich mit den Händen, habe ich zu fest artikuliert, zu wenig artikuliert, wie war die Stimmvarianz etc. Also sehr spannend, um eben selbst im eigenen Wohnzimmer seine nächste Keynote zu trainieren.
Ja, absolut, ja.
Also da einige Anwendungsfälle, die man da bereits nutzen kann und eben Mitarbeiterschulung. Die Lufthansa hat jetzt ja auch, glaube ich, kürzlich vor etwa 2-3 Wochen oder kommuniziert, dass sie da auf die MetaQuest 3 setzen, was die Schulung des Kabinenpersonals anbelangt. Also auch da spannende Cases, um eben die Effizienz zu steigern und auch die CO2-Bilanz zu verbessern, weil statt eben, wie du gesagt hast, alle Mitarbeitenden irgendwie nach Frankfurt einfliegen oder antraben zu lassen, damit sie dort im Flugzeug trainieren können, das neben dem Rollfeld steht, können sie es zu Hause mit der Brille virtuell trainieren.
Ja, oder es gibt tatsächlich sogar eine professionelle Piloten-Trainings-App, wo man Flüge simulieren kann, und Flugsimulatoren, die großen Kisten, in denen die dann manchmal sitzen, sind ziemlich teuer. Da, wenn man da die buchen will, das kann sehr teuer sein. Und dann setzt man sich halt einfach eine VR-Brille auf und kann dort die ganzen Abfolgen lernen. Also auch das Pilotieren eines Flugzeuges ist auch ein Prozess, wo man bestimmte Prozessschritte bei bestimmten Cases einhalten muss. Und auch die lassen sich dann auch aus dem Hotelzimmer heraus lernen, ohne erst in einen Flugsimulator einsteigen zu müssen. Ja, da gibt's wirklich richtig viele, viele Cases, also kann ich jeden nur ermutigen, mal zu gucken. Wer schon immer mal ein Pilot sein möchte, der kann diese App auch kostenlos runterladen und das mal trainieren. Vielleicht eines Tages, wenn beide Piloten durch einen unglücklichen Zufall den plötzlichen Herztod erleiden, kannst du dann, weil du in VR trainiert hast, dieses Flugzeug landen.
Genau, lass mich durch, ich hab's in der Brille trainiert.
Ja, genau, ich habe den Microsoft Flugsimulator in VR gespielt.
Okay. Sehr schön. Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch, beziehungsweise für auch deine Ausführungen, für deine Einsichten in das Thema. Ich könnte noch eine Stunde länger dir zuhören und ich glaube, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnten das noch. Aber da muss ich leider Schluss machen, weil unsere Episoden meist nicht länger als eine Stunde dauern. Ich bin aber überzeugt oder ich hoffe sehr, dass wir so in einem halben Jahr nochmals über das Thema sprechen können und dann vielleicht ein Update, was hat sich seit der heutigen Episode getan, welche Geräte sind neu auf dem Markt, welche Entwicklungen. Von daher freue ich mich oder würde ich mich sehr freuen, dich später oder zukünftig nochmals im Podcast begrüßen zu dürfen. Aber jetzt schon mal ein riesen Dankeschön, hast du die Zeit gefunden, mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank für deine tollen Fragen und das schöne Gespräch. Und ja, ich komme auch gerne wieder, wenn es dann heißt, lass uns über die Meta Quest 3S sprechen, die vielleicht genau. Im September angekündigt wird.
Ja. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Instagram, LinkedIn, Facebook oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.